Liebe Geschwister, liebe Gäste, ich möchte Sie auch heute Abend wieder ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass ich in eurer Mitte sein darf und dass wir miteinander auf das Wort des lebendigen Gottes hören dürfen. Wir wollen dies in der Erwartung tun, in dem Wissen, dass das Wort des Herrn, dass es lebendig und kräftig ist, dass es Kraft hat, uns zu erbauen und uns ein Erbe zu geben unter allen, die geheiligt werden. Und deshalb dürfen wir vertrauen, dass Gott sein Wort uns auch aufschließen möchte, dass er uns lehren möchte, dass er auch in unser Leben hineinreden möchte durch dieses lebendige und kräftige Wort. Ja, wir durften nun schon zwei Abende den ersten Thessalonicher Brief miteinander betrachten. Wir haben gesehen, dass dies ein Brief der Ermunterung ist, ein Brief, in dem der Apostel Paulus diese jung entstandene und schon durch Verfolgung bedrängte Gemeinde liebevoll umsorgt, sie ermutigt, sich auch Sorgen macht um ihren Glaubensstand, ob sie standgehalten haben in den Verfolgungen. Und wir haben gerade auch im letzten Abend gesehen, diese zwei Kapitel 2 und 3, in denen der Apostel Paulus den Thessalonichern etwas sein Herz öffnet, sie hineinschauen lässt in seine väterlichen, fürsorglichen Gedanken für diese jungen Gläubigen, denen er nicht nur das Evangelium mitteilen wollte, sondern auch sein eigenes Leben, so wie wir es lesen. Er hat sie ermahnt, er hat Sorge gehabt, dass sie wirklich auch zur Ehre Gottes leben. Er hat sogar seinen Mitarbeiter Timotheus gesandt, um sich nach ihrer Stellung zu erkundigen, wie sie diese Verfolgungen bewältigt hatten, und war so froh, dass sie im Glauben standgehalten hatten. Das haben wir alles miteinander betrachtet und kommen nun zu dem zweiten Teil dieses Briefes. Der erste war ermunternd, der zweite ist eher ermahnend und belehrend. Wir haben das schon gehört. Paulus hatte mitbekommen, dass einfach auch der Glaube der Thessalonicher noch Mängel hatte. Er konnte ja in der kurzen Zeit, in der er in dieser Gemeinde war, nicht die ganze Lehre entfalten, wie sie nötig war, damit die Thessalonicher auch ihre Berufung vor Gott recht verstanden haben. Und deshalb hat er auch in diesem Brief einfach einige Punkte angesprochen, wo er wusste durch Timotheus, dass die Thessalonicher Schwierigkeiten noch hatten, dass sie Belehrung und Hilfestellung brauchten. Und deshalb hier in diesem vierten Kapitel spricht er zunächst einmal die Frage der Heiligung an. Wir wollen einmal die ersten Verse des vierten Kapitels miteinander lesen. Weiter nun, ihr Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, dass ihr in dem noch mehr zunehmt, was ihr von uns empfangen habt, nämlich wie ihr wandeln und Gott gefallen sollt. Denn ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben im Auftrag des Herrn Jesus. Also es beginnt Ermahnung. Paulus spricht ihnen zum Herzen, er spornt sie an, er dringt in sie, dass sie doch das Wort, die Lehre auch in die Praxis umsetzen. Das ist eigentlich das Wesen von Ermahnung. Lehre bedeutet, dass ich erkläre, schaut, das ist der Wille Gottes für euch. Ermahnung bedeutet, dass ich sage, schaut her, wo steht ihr? Wie könnt ihr den Willen Gottes in eurem praktischen Leben umsetzen? Wo klemmt es? Wo sind die Widerstände? Arbeitet dran, überwindet sie, praktiziert das Wort, das ist Ermahnung. Und in einem gesunden geistlichen Leben, auch in einem gesunden Gemeindeleben, muss immer Lehre und Ermahnung miteinander zusammengehen. Und natürlich auch Trost und Ermunterung. Das ist genauso wichtig. Ja? Aber Paulus sieht hier einfach eine Gefahr, dass diese jungen Gläubigen, die ja von ihrer ungläubigen Umgebung genau beäugt wurden, dass sie in bestimmten Bereichen ihres Lebens so gelebt haben, dass das Evangelium und der Name ihres Rettergottes in Unehre kommen könnte. Deswegen dieser ernste Ton. Wir bitten euch und wir ermahnen euch in dem Herrn Jesus. Also es ist nicht eine persönliche Sache gewesen von Paulus. Es war nicht sein persönlicher Wunsch allein, sondern es ging um den Herrn Jesus selbst. Er hatte den Auftrag gegeben. Paulus hatte die Autorität des Herrn Jesus auf seiner Seite mit diesen Ermahnungen. Wir haben das schon das letzte Mal gesehen, das müssen wir immer wieder ganz klar betonen. Paulus ist in jedem seiner Worte inspiriert. Das heißt, es sind nicht seine Worte, es sind die Worte Gottes, die er lehrt und spricht, verbindliche Richtschnur für jeden Gläubigen. Nun, sie hatten Lehre empfangen. Und das ist auch etwas Wichtiges, auch für unser Bibellesen. Paulus sagt, ihr habt diese Lehre empfangen, jetzt möchte ich, dass ihr darin zunehmt. Das ist auch die Frage, stagnieren wir in unserem geistlichen Leben, wachsen wir in unserem geistlichen Leben oder gehen wir womöglich sogar zurück? Das geht nämlich auch. Ja? Wenn wir nicht Gehorsamsschritte tun, wenn wir nicht immer wieder Glaubensschritte tun in den Lektionen des Herrn und in der Nachfolge, dann stagnieren wir mindestens. Und wenn dann Druck kommt oder wenn es noch schlechter geht mit uns, dann gehen wir zurück im Glauben. Und das ist eine sehr ernste und sehr traurige Sache. Paulus wollte, dass sie wachsen, dass sie zunehmen, dass sie vorwärts gehen. Dazu mussten sie das Wort Gottes wirklich auch anwenden in ihrem Leben und Gehorsamschritte tun in ihrem Wandel. Nochmal zu diesem Begriff, wie ihr wandeln sollt. Wandel ist in der Bibel immer das praktische Alltagsleben. Wandel ist auch etwas Beständiges. Ja? Da geht es also nicht nur darum, dass man einen großen Sprung tut und dann ruht man sich zwei Tage aus, sondern Wandel ist, dass man in kleinen Schritten ständig weitergeht. Ja? Beständigkeit im Alltag, darum geht es. Dort muss sich unser Glaube bewähren. Nicht in irgendwelchen Gottesdiensten, wo man mal Zeugnis gibt und nicht irgendwo in Ausnahmesituationen, sondern der Glaube muss sich im Alltag bewähren. Und dort sollen wir Gott gefallen. Auch wieder da, das ist nicht eine gesetzliche Grundlage, sondern es ist eine Gnadengrundlage. Es geht nicht darum, dass man sagt, wenn du nicht genauso wandelst, wie Gott es will, dann gehst du verloren, dann bist du in der Hölle. Das ist nicht der Punkt, dass man sagt, du brauchst Werke, um errettet zu werden. Sondern Paulus sagt, schaut her, Gott hat euch begnadigt, er hat euch vergeben, jetzt lebt für diesen Gott zu seinem Wohlgefallen. Das ist die Haltung des erlösten Kindes, nicht die Haltung des Knechtes. Ja? Aber darum geht es trotzdem. Wir sollen nicht zu unserem eigenen Gefallen leben, so wie es uns passt, um das mal im Neudeutsch zu sagen, sondern wir sollen leben, so wie es Gott gefällt. Das ist die Ausrichtung, die Paulus den Gläubigen in Thessalonich und auch uns mitgeben will. Wir sollen Gott gefallen. Denn ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben im Auftrag des Herrn Jesus. Es ist interessant, dieses Wort Gebote, das bedeutet eigentlich ein mündlich durch Boten übermittelte Anweisung. Ja? Also hier wird noch einmal deutlich, Paulus hat dieses Gebot nur empfangen. Es war nicht seine Idee, sondern es war Gott, der es gegeben hatte. Paulus war nur der Übermittler. Und genauso wie zum Beispiel ein Offizier den Befehl des Generalstabs an die Truppen an der Front genau wörtlich so wiedergibt, wie er sie gegeben hat. Da ist er dafür verantwortlich. Wenn er da etwas dazu tun würde oder dazu wegtun würde, dann würde er vor ein Kriegsgericht gestellt. Und genauso hat Paulus diese Anweisungen von Gott empfangen und er gibt sie haarklein genauso weiter an die Gläubigen, damit sie diese Anweisungen umsetzen. Das ist hier dieses Bild, ja, in dem noch einmal die apostolische und göttliche Autorität seiner Anweisungen deutlich wird. Nun lesen wir ab Vers 3, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Vielleicht zunächst einmal zu diesem Grundsatz. Was bedeutet Heiligung? Zunächst einmal, es bedeutet Absonderung für Gott, eine Weihung für Gott, ein heiliger, gottentsprechender Lebenswandel. Das ist in diesem Begriff Heiligung ausgedrückt. Heilig ist Gott selbst. Gott selbst ist völlig anders als die sündigen Menschen. Das ist etwas, was wir oft nicht verstehen. Gott ist vollkommene Liebe. Gott ist Liebe, damit wird manchmal sehr viel Unfug getrieben. Man meint damit, Gott darstellen zu können als einen toleranten, älteren Vater, der nachsichtig alles Mögliche durchgehen lässt. Damit hat man die Liebe Gottes nicht verstanden. Die Liebe Gottes ist rein und heilig. Die Liebe Gottes ist ein verzehrendes Feuer. Die Liebe Gottes ist anders als unsere Vorstellungen von Liebe. Und deshalb, Gott ist heilig, heißt Gott ist so rein, so gerecht, so vollkommen, dass er sich weit absondert von uns Menschen, die wir unrein und ungerecht sind und verkehrt von Natur aus. Ja? Und dass wir uns heiligen sollen, heißt eigentlich, dass Gott möchte, dass wir uns von der Sünde und dem Schmutz dieser Welt absondern, trennen sollen und dass wir ein Leben führen, das nicht mehr nach unseren eigenen Willen und unseren eigenen Maßstäben ausgerichtet ist, sondern nach den Maßstäben Gottes. Aber mehr noch, Heiligung ist letztlich auch eine innerliche Sache. Es geht darum, dass unser Herz, unsere Gesinnung von der Liebe Christi und von der Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes immer mehr geprägt wird, sodass wir in unserem inneren Wesen Gott entsprechend leben. Das bedeutet eigentlich Heiligung. Und Heiligung ist vom Menschen her gesehen immer ein Prozess. Ja? Das beginnt mit der Wiedergeburt. Vorher ist das gar nicht möglich, bevor man nicht den Heiligen Geist empfangen hat. Und dann entwickelt sich, wenn es gesund läuft, die Sache so, dass ein Mensch im Laufe seiner Nachfolge immer mehr zunimmt in der Heiligung, in der Christusähnlichkeit seines Wesens und in der gottgemäßen Ausrichtung seines Wandels. Das ist Gottes Ziel. Ja? Und auf der anderen Seite kennt die Bibel auch die stellungsmäßige Heiligung, das ist etwas ganz Wichtiges, nämlich wir sind geheiligt durch das vollkommene Sühnopfer Jesu Christi und passend gemacht für die Gemeinschaft mit Gott. Also wenn es nur um unsere eigene Heiligung ginge, die ist immer unvollkommen. Wir würden also nie zu einem heiligen Gott passen. Wie können wir Gemeinschaft mit einem Gott haben, der 100% vollkommen und heilig ist? Früher hat es die Menschen beschäftigt. Heute stellt man sich die Frage oft gar nicht mehr. Ja? Aber es ist Tatsache, wenn wir nur 99% geheiligt wären, dann könnten wir keine Gemeinschaft mit Gott haben. Wir wären ausgeschlossen. Dieses 1% würde genügen. Das müsste uns eigentlich erschrecken lassen. Ihr Lieben, und deshalb die Botschaft der Bibel ist ganz wichtig, die Heiligung, die uns die Gemeinschaft mit Gott sichert, das ist nicht unsere Heiligung, unser Wandel, unser Streben nach Heiligung, sondern das ist die Heiligung, die uns Gott gegeben hat. Und diese Heiligung ist Christus selbst. Christus ist uns gemacht zur Heiligung, zur Erlösung, zur Gerechtigkeit. Ja? Das ist die Botschaft der Bibel. Also, wir können es ganz einfach so sagen. Der Herr Jesus hat durch sein vollkommenes Sühnopfer alle unsere Sünde und Unreinigkeit auf sich genommen. Er wurde am Kreuz zur Sünde gemacht, zum Inbegriff der Sünde. Er hat unsere Schuld auf sich genommen. Gott hat sie ihm zugerechnet. Und die Bibel sagt, Gott rechnet uns die Heiligkeit und makellose Gerechtigkeit seines Sohnes zu. Nicht aus unserem Verdienst, aus Gnade. Und deshalb sind wir in der Stellung vor Gott als Kinder Gottes 100% heilig. 100% gerecht. Und nur deshalb haben wir überhaupt Gemeinschaft mit Gott. Können wir Gott nahen im Gebet? Kann Gott sich uns nahen? Ja? Also das müssen wir verstehen. Ich lese das noch einmal aus dem Hebräerbrief. Diese wunderbaren Verse. Der Hebräerbrief ist ein so kostbarer Brief, der das Sühnopfer des Herrn Jesus so wunderbar zeigt, was es uns wirklich auch für eine Stellung gibt und was für einen Segen und was für ein Heil. Und da lesen wir Hebräer 10 ab Vers 10. Aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi, und zwar ein für alle Mal. Also es ist ganz wichtig, und dann Vers 14, denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Also das vollkommene Sühnopfer des Herrn Jesus, das Blut, das er für uns vergossen hat am Kreuz und das er für uns gesprengt hat auf den himmlischen Gnadenthron im himmlischen Heiligtum, dieses Blut ist die Grundlage für unsere Heiligung vor Gott. Dieses Blut sichert uns, dieses Opfer sichert uns die Annahme und Gemeinschaft mit einem 100% heiligen Gott, weil Gott dieses Blut ansieht als Sühnung für unsere Sünde und weil er die Gerechtigkeit Jesu Christi und die Heiligkeit Jesu Christi uns anrechnet. Wir sind in Christus. Wir haben das schon gestern betrachten können. Und in Christus sind wir vollkommen gemacht und angenehm gemacht vor Gott. Das müssen wir wissen. Oftmals verwechseln das besorgte Gläubige und dann kommen so Dinge zustande, dass man kurz vor Lebensende fragt, wird es auch reichen, was ich alles getan habe für Gott? Reicht es, um mich vor Gott angenehm zu machen? Und dann muss man sagen, ihr Lieben, da habt ihr eine falsche Vorstellung. Es wird nie reichen, was wir tun. Nie. Wir können nicht vollkommen sein. Aber das ist auch gar nicht der Punkt. Sondern Christus ist unser vollkommener Bürger, unser Erlöser. Er ist der Vollkommene. Und wir haben Anteil aus Gnade an seiner Vollkommenheit. Und deshalb dürfen wir uns unseres Heils erfreuen. Ja? Also das ist die stellungsmäßige Heiligung. Die ist die Grundlage für die Heiligung in unserem Wandel. Ja, das ist ganz wichtig. Wenn wir dieses feste Fundament nicht hätten, und das haben viele Gläubige nicht verstanden, wenn sie dieses feste Fundament nicht haben, dann mühen sie sich in der Heiligung, sie jagen der Heiligung aus Krampf nach und denken, sie verlieren ihr Heil, wenn sie nicht vollkommen geheiligt sind. Und dann gibt es noch diese falschen Lehren, die da auch sagen, ja, man kann eine sündlose Vollkommenheit schon hier auf Erden erreichen. Ich kann ein reines Herz haben und nie mehr sündigen, indem ich ein einmaliges mystisches Erlebnis habe. Das geistert auch immer wieder herum. Der Perfektionismus nennt man das. Ja? Und das ist nicht die Wahrheit. Wir werden immer in diesem Leben noch, solange wir das Fleisch an uns haben, haben wir auch noch die Möglichkeit zu sündigen und straucheln wir noch und brauchen wir die Vergebung und die Gnade Gottes. Ja, erst wenn wir verwandelt sind und in der Herrlichkeit sind, dann ist unsere Heiligung perfekt gemacht, auch dem Zustand nach. Ja, also diese Dinge müssen wir auseinanderhalten. Und wenn es hier um Heiligung geht im 1. Thessalonicher Brief, dann geht es hier um die Heiligung im Wandel. Dass also diejenigen, die schon geheiligt sind durch das Opfer Jesu Christi, dass sie nun auch einen entsprechenden Lebenswandel führen, der von dieser Heiligung Zeugnis gibt. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht oder Hurerei enthaltet. Dieses Wort wörtlich heißt es Hurerei, mit von dem griechischen Wort von Hure abgeleitet, bezeichnet jede Form von vorehelichem und außerehelichem Geschlechtsverkehr. Ja, das ist ganz wichtig, diese Dinge zu verstehen. Auch schon im Alten Testament sehen wir, dass Gott den Bund der Ehe geheiligt hat. Der Bund der Ehe ist eine wunderbare Einrichtung, eine gesegnete Einrichtung. Eine Einrichtung, die noch aus dem Paradies kommt, die nicht dem Sündenfall zu verdanken ist, sondern aus dem Paradies uns geschenkt ist. Gott hat es so gemacht, dass die geschlechtliche Gemeinschaft zwischen einem Mann und einer Frau und die Freude, die daraus auch wirklich entspringt, dass sie verankert ist in dem Treuebund der Ehe und nicht außerhalb. Und das hat Gott gut gemacht. Gott hat es so gemacht, weil er als der Schöpfer auch wusste, dass die Menschen, wenn sie sich öffnen sollen, wenn sie eins werden sollen, dann brauchen sie die verbindliche Treue einer lebenslangen Ehe, nicht einer Ehe auf Zeit. Bei uns in Deutschland hat eine prominente Politikerin den Vorschlag gemacht, man sollte jede Ehe routinemäßig auf 7 Jahre begrenzen, Laufzeit, und danach dann drüber verhandeln, ob sie verlängert wird. Ja? Das ist das konsequente Denken, die Ehe ist ein gegenseitiger Nutzungsvertrag zwischen Geschäftspartnern. Ja? Und das ist die Verfinsterung, wenn man Gottes Gedanken verlässt. Ja? Die Bibel sagt, Gott hat Mann und Frau zusammengeführt in der Ehe und er hat sie eins gemacht. Und das Bindemittel, dass sie ein Fleisch werden, ist die geschlechtliche Gemeinschaft. Und das ist jetzt ganz einfach. Wenn die jungen Menschen heute und auch ältere der Verführung des Teufels folgen und sie rauben sich und nehmen sich die Freuden der geschlechtlichen Gemeinschaft ohne den Bund der Ehe, dann zerstören sie die Bindungsfähigkeit. Ja? Gott hat es so gemacht, dass diese Bindung einmal entsteht, beim ersten Mal zwischen Mann und Frau. Und das sollte das Einzige sein. Der einzige Partner, mit dem man dann ein Leben lang verbunden ist. Und wenn dann junge Menschen oft schon ihre zweite, dritte, fünfte, siebte Beziehung hinter sich haben, dann ist diese von Gott gegebene Bindungsfähigkeit zerstört. Das ist wie wenn eine Blüte zerrupft, bevor sie aufgeblüht hat und Frucht gebracht hat. Ja? Es ist kaputt und unfruchtbar. Und diese Menschen, die dann vielleicht mit 35 wegen den steuerlichen Vorteilen doch noch heiraten, ja, dann wundert man sich, dass nach wenigen Jahren der Ehe die plötzlich wieder auseinandergeht. Warum? Weil die Menschen in diesen unbeständigen, unzüchtigen Beziehungen ihre Bindungsfähigkeit verloren haben. Ja? Sie können gar nicht mehr treu sein und jemand anderem anhängen. Deswegen, Gott hat sich etwas Weises dabei gedacht, dass er diesen Schutzraum der Ehe gestellt hat und gehüllt hat darum, um die geschlechtliche Gemeinschaft. Und die Heiden, die in ihrem eigenen Begierden, ihren sündigen Lüsten gelebt haben, die haben diese göttliche Ordnung schon damals völlig zerstört und missachtet. Unter den Heiden war es durchaus üblich, dass ein Mann vor der Ehe Frauen hatte, dass er während der Ehe andere Beziehungen hatte und auch der Gang zu einer Hure oder Prostituierten war völlig normal. Ja? Das war also ein schrecklicher Tiefstand für die Ehe, der auch entsprechende andere moralische Übel in der Gesellschaft mit sich brachte. Und dazu kam dann noch, dass auch die ganzen Religionen verknüpft waren zum Teil mit Hurerei, dass es da Tempelpriesterinnen gab, zu denen die Männer dann gingen. Das war also eine ganz üble, böse Situation, wo der Teufel die Menschen in der Falle ihrer eigenen Begierden hatte und sie gebunden hatte in dieser niedrigen Sünde. Und in diese Situation hinein muss Paulus reden zu Gläubigen, die sich frisch bekehrt hatten, die früher auch in diesen Lastern des Heidentums gelebt hatten, als wäre es ganz selbstverständlich und darin gar nichts Schlimmes gesehen hatten. Und nun muss erst einmal ihr Gewissen erweckt werden. Manche haben es sicher von vornherein und rasch gesehen und andere, die hatten da Mühe und haben, wie auch in Korinth, unter Umständen diesen alten, verkehrten Lebenswandel noch weitergeführt. Und deshalb zeigt Paulus hier ganz klar, ihr sollt euch von der Unzucht, von der Hurerei, von jeder vorehelichen, außerehelichen, geschlechtlichen Gemeinschaft enthalten. Ihr sollt es nicht tun. Es ist Sünde vor Gott. Und ich denke, das ist eine Botschaft, die in der heutigen Zeit sehr, sehr nötig ist, auch zu verkündigen. Heute leben wir wieder in ähnlichen sittlichen Zuständen wie damals im Römischen Reich. Dass nämlich Gottes heilige Ordnung der Ehe, die noch vor 60, 70 Jahren auch von der Obrigkeit, von der Rechtsprechung anerkannt worden ist und geschützt worden ist, dass sie inzwischen, man macht geradezu Jagd auf sie, ja? Man will sie eigentlich zerstören, die heutigen gesellschaftlichen Kräfte und dahinter eben auch die Mächte der Finsternis. Und deshalb, auch heute ist es so, dass junge Menschen oft gar nichts dabei finden, irgendwelche Freundschaften anzufangen, unverbindlich zusammenzuleben als Junge und Mädchen. Und bei manchen Jugendlichen beginnt es bereits mit 12, 13, 14 Jahren, dass sie die Freunde wechseln wie die Hemden. Das ist eine schreckliche Sache. Und im Grund sehen sie es oft auch, sind oft schon deprimiert in den tiefsten Finsternissen mit 13, 14 Jahren, ja, runtergekommen, innerlich zerbrochen und ausgehöhlt. Das sind elende Zustände. Ja. Aber die Welt kennt es nicht anders. Man fragt nicht mehr nach dem Wort Gottes, nach den Ordnungen Gottes. Aber für die Gläubigen ist es ganz klar und sollte es ganz klar sein, wir sollen Gottes Ordnungen heilig halten. Es ist zur Ehre Gottes notwendig, es ist aber auch zu unserem eigenen Besten, dass wir warten mit der geschlechtlichen Gemeinschaft, bis der Bund der Ehe geschlossen ist. Und dann liegt auch ein ganz besonderer Segen Gottes auf dieser geschlechtlichen Gemeinschaft, den sich jeder verspielt, der sich die Dinge zum Raube nimmt. Und das versucht Paulus hier auch zu lehren und darzustellen, wenn wir dann den Vers 4 und die folgenden lesen. Da finden wir, dass er sagt, dass er euch der Unzucht enthaltet, dass es jeder von euch versteht, sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit in Besitz zu nehmen, nicht mit leidenschaftlicher Begierde wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Dass niemand zu weit geht, und seinen Bruder in dieser Angelegenheit übervorteilt. Denn der Herr ist ein Rächer für alle diese Dinge, wie wir euch zuvor gesagt und ernstlich bezeugt haben. Ja, also es ist ein bisschen schwierig, das so genau zu deuten, aber es ist davon auszugehen, dass hier eine Situation gezeigt wird, dass vielleicht zwei verschiedene gläubige junge Männer nach einer Frau den Wunsch hatten, sie zu heiraten, und dass vielleicht wahrscheinlich auch eine Tochter von jemandem Gläubigen oder selber eine Gläubige, und dass dann einer von ihnen nach heidnischem Muster einfach praktisch schon vor der Ehe mit ihr zusammengekommen war, und damit musste sie ihm gegeben werden. Das war ja so die Sitte, ne? Der Raub der Sabinerinnen, das weiß man auch aus der Geschichte, das war bei den Heiden durchaus üblich, dass man auf diese Weise die Frage sozusagen entschieden hat. So ist es so zu verstehen, wenn es da heißt, dass niemand zu weit geht und seinen Bruder in dieser Angelegenheit übervorteilt. Auf jeden Fall war es da zu Fällen von Hurerei gekommen, dass praktisch vorehelicher Geschlechtsverkehr in der Gemeinde vorgekommen war. Und hier macht Paulus deutlich, das geht so nicht. Das ist Sünde gegen Gott. Ich möchte auch nochmal lesen aus 1. Korinther 6, Vers 15 bis 20, was da der Apostel Paulus zu diesem Punkt schreibt. Es ist in der heutigen Zeit nicht überflüssig, diese Dinge auch deutlich zu sagen und zu lehren. Auch dort geht es um vorehelichen Geschlechtsverkehr, um Hurerei. Und da heißt es, wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder des Christus sind? Soll ich nun die Glieder des Christus nehmen und Hurenglieder daraus machen? Das sei ferne. Oder wisst ihr nicht, dass wer einer Hure anhängt, ein Leib mit ihr ist? Denn es werden, heißt es, die zwei ein Fleisch sein. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Flieht die Unzucht. Jede Sünde, die ein Mensch sonst begeht, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht verübt, sündigt an seinem eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft. Darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Ja, also hier zeigt Paulus auch wieder nicht auf einer gesetzlichen Grundlage, sondern auf der Grundlage der Gnade. Ihr seid Tempel des Heiligen Geistes. Gott hat sich herabgelassen, in euch zu wohnen durch den Geist Gottes. Das erlegt euch eine Verantwortung auf. Und das müssen wir auch heute den jungen Menschen sagen, die gläubig sind. Sie haben eine Verantwortung für ihren Wandel, für ihr Denken. Sie haben eine Verantwortung für ihren Leib, denn dieser Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes, ein Wohnort, ein Wohnhaus, in dem Gott selbst wohnt. Das ist auch ein ganz wesentlicher Grund für Heiligung, ja, dass wir erkennen, ich gehöre jetzt Gott. Gott hat sein Siegel auf mich gelegt, er hat mich versiegelt mit dem Heiligen Geist. Ich gehöre nicht mehr mir selbst. Ich denke, das ist wichtig. Viele junge Christen denken, ja, ich kann eigentlich machen, was ich will. Ich kann immer noch selber entscheiden, tue ich das, lasse ich jenes, wie gebrauche ich meinen Leib. Und das stimmt einfach nicht. Ja? In dem Moment, wo ich mich bekehrt habe, habe ich mich Gott übergeben. Ich bin ein Eigentum Christi und der Herr Jesus soll jetzt entscheiden, was mit meinem Leib geschieht. Römer 6, stellt eure Leiber dar als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Stellt sie Gott dar, stellt sie Gott zur Verfügung. Nicht mehr der Sünde und den eigenen Begierden, sondern dem lebendigen Gott. Und das ist die Lehre der Schrift und auch diese Erinnerung, ihr seid teuer erkauft. Ja? Wir sind erkauft um den Preis des Blutes Jesu Christi. Unser Heiland hat für uns gelitten und ist für uns gestorben. Und das ist auch ein Ansporn, ein ganz klares biblisches Motiv, dass wir die Sünde meiden und dass wir gerecht und heilig leben für diesen Herrn Jesus Christus. Und dass wir Gott in unserem Leib verherrlichen, dass wir ihm Ehre machen durch unseren Leib, durch die Art und Weise, wie wir leben und auch in unserem Geist. Auch das ist wichtig. Diese ganzen Sünden fangen ja nicht im Leibe an, sondern sie fangen im Geiste an. Sie fangen in den Gedanken an. Ja? Und es ist auch heute ganz wichtig, dass wir lernen, unsere Gedanken in Zucht und Reinheit zu halten. All das, was da Ungutes ist, sofort zu bekennen und abzulegen vor Gott, auch unguten Gedanken zu widerstehen, die vielleicht der Teufel an uns heranbringen will, dass wir da im Lichte leben. Und das muss uns ganz klar sein, wenn wir die Unzucht fliehen wollen und gerade in einer Zeit, wo sie im Alltag überall integriert ist, ja, in die Plakate, die man auf der Straße sieht, wenn man Auto fährt und überall sonst allen möglichen Gelegenheiten wird man damit konfrontiert, da ist es ganz besonders wichtig, dass wir erkennen, Reinheit beginnt im Geist, sie beginnt in den Gedanken und auch die Unreinheit und die Unzuchtsünden beginnen in den Gedanken. Und dort müssen wir die Schlacht kämpfen. Dort müssen wir solche Gedanken ablegen und denen widerstehen, damit nicht Taten daraus werden. Das ist in der heutigen Zeit besonders wichtig. Letztlich müssen wir auch sehen, in der heutigen Zeit wirken Geistesmächte der Unzucht. Das sind nicht nur die menschlichen Begierden, sondern der Feind versucht, scharenweise und massiv Menschen in diese Sünde hineinzulocken. Ja? Und dem sollten wir ganz gewiss mit aller Kraft widerstehen. Es ist ein solcher Segen, wenn wir eine heilige und reine Ehe führen dürfen. Ja? Und das darf uns auch der Ansporn sein. Das ist der Preis, der Lohn auch für diejenigen, auch jungen Menschen, die sich entschließen, sich zu bewahren in Reinheit und dann wirklich auch so in die Ehe gehen, da liegt ein ganz besonderer Segen darauf. Ja, also das zeigt Paulus hier, diese Dinge haben in einem Leben eines wahren, wiedergeborenen Christen nichts zu suchen. Und dann erinnert er wieder in Vers 7 und 8, denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern zur Heiligung. Deshalb, wer dies verwirft, der verwirft nicht Menschen, sondern Gott, der durch seinen Heiligen Geist in uns gegeben hat. Ja, also wenn jemand ganz bewusst Gottes Gebote und damit Gott selbst beiseite setzt und bewusst in diesen Kurs steuert, dann kommt er, wenn er wirklich wiedergeboren ist, in ein ganz gefährliches Fahrwasser. Das sind Dinge, wo schon mal jemand krank werden und auch sterben kann. Ja? Gott lässt nicht mit sich spaßen. Wenn wirklich ein Mensch diesen Tempel des Heiligen Geistes missbraucht, dann kommt er in eine geistliche Gefahrenzone. Gott ist ein heiliger Gott. Und da warnt Paulus davor, nicht Gott zu verwerfen, der doch seinen Heiligen Geist in uns gegeben hat. Wie gesagt, das ist etwas anderes, wenn wir mit manchen Dingen kämpfen und Reue darüber haben und Buße darüber tun und dagegen kämpfen und es vielleicht nicht losbekommen. Das ist ja nicht gemeint, ja? Sondern hier ist gemeint, bewusst, und es tun manche, die sich Christen nennen, bewusst, knallhart, sich für die Sünde entscheiden und den Weg der Sünde gehen. Das ist eine schreckenerregende Sache. Ja? Das ist eine ganz gefährliche Sache. Aber manche lassen sich dazu leider verleiten. Deswegen, diese Warnung ist nicht umsonst gegeben. Ja, nun kommt Paulus zu einem anderen Punkt, wo es auch Dinge zu korrigieren gab. Wir lesen ab Vers 9, über die Bruderliebe aber braucht man euch nicht zu schreiben. Denn ihr seid selbst von Gott gelehrt, einander zu lieben. Und das tut ihr auch an allen Brüdern, die in ganz Mazedonien sind. Wir ermahnen euch aber, ihr Brüder, dass ihr darin noch mehr zunehmt und eure Ehre darin sucht, ein stilles Leben zu führen, eure eigenen Angelegenheiten zu besorgen und mit euren eigenen Händen zu arbeiten, so wie wir es euch geboten haben, damit ihr anständig wandelt gegenüber denen außerhalb der Gemeinde und niemand nötig hat. Ja, Bruderliebe. Philadelphia auf Griechisch, ein schöner, vertrauter Name. Ja, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Der erste Johannesbrief zeigt uns, dass Bruderliebe ganz entscheidend zu einer Wiedergeburt dazugehört. Dass es eines der Kennzeichen ist, ob jemand wirklich wiedergeboren ist, dass er die Brüder, die Geschwister liebt. Wisst ihr, das ist heute auch kaum noch so richtig verständlich, weil wir heute in Zeiten eines sehr breit ausgebauten sozialen Netzes leben. Früher war das eine ganz andere Sache. Früher war es so, Bruderliebe konnte ganz einfach bedeuten, dass zum Beispiel ein reicher jüdischer Kaufmann sich um einen gläubigen, armen, heidnischen Witwer vielleicht angenommen hat, mit dem er sonst nie zu tun gehabt hätte, den er noch nicht mal auf der Straße gegrüßt hätte und für ihn gesorgt hat, einfach aus Bruderliebe. Ja? Damals war es noch so, dass es eben keine soziale Absicherung gab, dass Menschen ganz leicht in Not kommen konnten, durch Krankheit, zum Hunger, zum Bettelstab kommen konnten. Und da war Bruderliebe etwas ganz, ganz Praktisches. Da ging es natürlich auch darum, von Herzen den anderen zu lieben. Und das ist ja ganz interessant, dieses Wort heißt ja, Liebe zu dem, der aus demselben Mutterschoß gekommen ist, wörtlich. Ja? Also Liebe zu allen Kindern Gottes, weil sie eben Kinder Gottes sind. Ja? Nicht, weil sie vielleicht so sympathisch sind, weil sie auf derselben sozialen Ebene sind, weil man vielleicht einen Vorteil sogar davon hat, dass man mit ihnen umgeht, sondern Liebe zu jedem Kind Gottes, ganz einfach, weil es ein begnadigtes Kind Gottes ist, so wie wir auch. Das ist Bruderliebe. Und das sollten wir untereinander haben. Bruderliebe, die vergibt, die trägt, die segnet, die das Böse nicht zurechnet, auch im Umgang untereinander. Das ist heute, denke ich, eine ganz, ganz wichtige Sache. In vielen Gemeinden muss man sagen, da herrscht eine ziemlich kalte, höfliche Distanz. Man lässt selber die anderen nicht sehr viel in seine eigenen Probleme sehen. Das kommt dann manchmal raus, wenn man sagt, oh nein, also wir wollen nicht, dass in dieser Sache in der Gemeinde gebetet wird. Das wollen wir gar nicht. Das soll diskret bleiben. Ja? Also man teilt gar nicht die Nöte, man teilt nicht die Schwierigkeiten. Man will eine Fassade aufrechterhalten, um die anderen von sich fernzuhalten, nur nicht irgendetwas von sich preisgeben. Das ist nicht Bruderliebe. Das ist auch kein geistliches Verhältnis von Kindern Gottes untereinander, wenn ich das mal so offen sagen darf. Ja? Es geht darum, dass wir herzlich Anteil aneinander nehmen, dass wir auch Anteil aneinander geben, dass wir ein Stück offen sind und kindlich. Wisst ihr, das ist zum Beispiel in der Zeit der Verfolgung und in den armen Ländern ist das ganz anders. Ja? Dort ist das Verhältnis zwischen den Gläubigen auch ein ganz anderes als bei uns im reichen Westeuropa. Ja? Da ist diese Herzlichkeit, diese Verbindung, diese Freude, dass da noch andere sind, die auch den Weg gehen, viel größer als bei uns. Also da haben wir ein ganz großes Defizit. Ich sage das nur mal so, dass wir darüber nachdenken und vielleicht uns so konkret auch selber überlegen, wo kann ich eigentlich meine Bruderliebe vertiefen und vielleicht ganz praktisch durch Anteilnahme an irgendeiner Not, durch praktische Mithilfe, durch Opferbereitschaft, andere Lasten mitzutragen, ausdrücken und praktizieren. Ja, aber diese Bruderliebe wurde zum Teil auch missbraucht. Das war der zweite Punkt, den Paulus ganz vorsichtig angesprochen hat, dass er gesagt hat, schaut her, Bruderliebe ist recht, aber wenn es da Leute gibt, die meinen, sie müssten jetzt aufhören zu arbeiten und dann lieber die Hilfe und Fürsorge von anderen lieben Geschwistern in Anspruch nehmen, um sich versorgen zu lassen, dann ist das zu weit. Ja, er sagt das ganz vorsichtig, im zweiten Thessalonicher Brief wird er dann deutlich. Ja, das ist auch so ein Hinweis, wie wir ermahnen dürfen. Am Anfang dürfen wir vielleicht die Ermahnung sehr freundlich und positiv ausdrücken. Und wenn man dann merkt, das ist auch bei unseren Kindern so, ne, sie haben es nicht verstanden, auf die freundliche Art, dann muss man etwas deutlicher werden. Ja, so macht es Paulus hier. Er sagt, sucht eure Ehre darin, ein stilles Leben zu führen, eure eigenen Angelegenheiten zu besorgen und mit euren eigenen Händen zu arbeiten, so wie wir es euch geboten haben. Also ich habe vorher geredet von Christen, die sich ja nichts helfen lassen wollen, ja nichts von sich preisgeben wollen. Da gibt es auch andere, ja, die sagen, oh, ich habe solche Probleme, helf mir mal jemand. Dann freuen sich, wenn viele hilfreiche Hände sind und man merkt plötzlich, sie ruhen sich darauf aus und wollen gar nicht mehr selber anpacken. Und das ist Sünde, das sagt Paulus ganz klar. Ja, so geht es nicht. Die Grundordnung ist, jeder Gläubige soll still mit seinen eigenen Händen fleißig arbeiten und seinen eigenen Lebensunterhalt verdienen. Es gibt wirkliche Notfälle, das ist eine ganz klare Sache und da soll die Gemeinde auch helfen. Es gibt dann auch noch die andere Ordnung, dass jemand wirklich von Gott für den Dienst in seinem Werk am Wort berufen ist, der soll dann auch von den Gaben anderer leben, aber das muss eine Berufung sein, die auch anerkannt ist. Da kann nicht jemand sagen, oh, gibt es heute auch, Gott hat mich für seinen Dienst berufen, jetzt müsst ihr mich unterhalten. Ja? Und dabei ist er ein Tu-nicht-gut. Ja? Das kann nicht sein. Das sagt Paulus hier in aller Nüchternheit. Auch wieder, es geht um die Heiligung als Zeugnis vor der umgebenden Heidenwelt. Die haben natürlich damals genauso kritisch geguckt, wie sie heute uns auch angucken. Ja? Ah, da guckt mal einer an, ne? der nennt sich Christ, ja? Schafft nichts, ja? Hängt den ganzen Tag faul rum, ja, und wer zahlt es? Ja? Ja? Also das kritische Zeugnis der Ungläubigen um uns herum muss uns auch beschäftigen, ja? Dass niemand dem Namen des Herrn Jesus durch seinen Lebenswandel Anstoß gibt. Ja? Und deshalb ist es auch für uns, denke ich, immer noch eine wertvolle Lektion, die der erste Thessalonicher Brief uns da gibt. Nun geht Paulus auf einen dritten Punkt über, und das ist, denke ich, der Hauptpunkt auch in diesem Abschnitt. Es war wohl so, dass in Thessalonik auch schon erste Gläubige heimgegangen waren. Vielleicht als Folge der Verfolgungen, vielleicht auch so. Jedenfalls gab es Todesfälle oder einen Todesfall mindestens. Und da war wohl dem Apostel auch zur Kenntnis gekommen, dass die jungen Gläubigen in einer Weise getrauert und geklagt hatten, wie das unter den Heiden üblich war. Ja, das ging ja dann zum Teil sehr weit mit irgendwelchen Riten und Zeremonien und Klageweibern. Auf jeden Fall drückte sich in ihrer Trauer eine Verzweiflung aus, die eigentlich eines Christen unangemessen ist. Ja, es ist ganz klar, wenn uns ein lieber Mensch genommen wird, ein Bruder, eine Schwester, dann ist Trauer und Schmerz etwas völlig Normales und Berechtigtes. Ja? Aber Verzweiflung ist nicht berechtigt. Hoffnungslosigkeit ist nicht berechtigt. Wir müssen uns überlegen, für den gottlosen Menschen, für den Heiden ist dieses Leben ja wirklich alles. Er kennt ja nichts anderes. Und er muss ja alles in dieses Leben hineinpacken und genießen und genießen und dieses Leben möglichst ausschöpfen. Und wenn dann dieses Leben zu Ende ist, womöglich vorzeitig in der Jugend schon, in der Blüte des Alters, dann ist es etwas Schreckliches. Und es ist für die anderen besonders schrecklich, weil es sie selber daran erinnert, es könnte mich ja auch treffen. Und ich habe ja auch keine Hoffnung. Dann ist mein ganzes Leben, meine Pläne, meine Wünsche, alles ist kaputt. Schrecklich, schrecklich. So dachten die Heiden, die keine Hoffnung auf die Herrlichkeit hatten. Aber Paulus zeigt hier, schaut her, ihr als Gläubige sollt anders handeln. Denn ihr habt eine herrliche Hoffnung. Für euch hat der Tod seinen Schrecken und seinen bitteren Stachel verloren. Wie gesagt, Schmerz und Trauer ist völlig normal. Aber Verzweiflung, womöglich sogar Anklage gegen Gott, das hat ein Christ. Das passt nicht zu einem gläubigen Christen. Ja, und da belehrt Paulus jetzt die Geschwister. Ab Vers 13 lesen wir: Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Also das ist wichtig. Wir dürfen wissen, unsere Hoffnung ruht auf einem objektiven Fakt. Unsere Hoffnung ruht auf der Auferstehung Jesu Christi selbst. Diese Dinge, Zusammenhänge sind ja deutlich geschrieben im ersten Korintherbrief. Und da wollen wir uns einfach auch die Verse 20 bis 24 einmal anschauen, wo Paulus über die Auferstehung lehrt. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber nach seiner Ordnung als Erstling Christus, danach die, welche Christus angehören, bei seiner Wiederkunft, danach das Ende, wenn er das Reich Gott dem Vater übergeben wird, wenn er jede Herrschaft, Gewalt und Macht beseitigt hat. Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod beseitigt. Also Paulus zeigt hier, es ist ganz klar, in Adam sterben alle Angehörigen Adams. Und wir alle sind ja von Natur und Geburt Angehörige Adams. Deswegen gibt es keinen Angehörigen Adams, der nicht sterben müsste. Gott hat zwei Ausnahmen bisher gemacht. Henoch und Elia, die lebendig entrückt wurden, aber das waren Ausnahmen. Letztlich, wir haben von Adam die Sünde geerbt, sie ist eine Erbsünde, sie ist in unserem Wesen verwurzelt und die Sünde gebiert den Tod. Ja? Aber genauso wie wir als Angehörige des Adamsgeschlechts dem Tod unterworfen sind, wenn wir jetzt in Christus sind, Angehörige des neuen Christusgeschlechtes, könnten wir sagen, ja, der zweite Adam, der zweite Mensch, dem wir angehören, dann sind wir genauso wie Christus auferweckt wurde, sind auch wir bestimmt zur Auferweckung. Das macht Paulus hier deutlich. Und es geschieht in einer Ordnung. Christus musste in allem der Erste sein. Er ist als der Erste auferstanden aus den Toten, im vollen Sinn auferweckt worden von Gott. Und dann alle die, welche Christus angehören, bei seiner Wiederkunft. Das ist genau dieselbe Sache, die Paulus jetzt hier lehrt. Wenn der Herr wiederkommt, dann kommt er zunächst einmal, um die Toten aufzuerwecken und um seine Gemeinde zu sich zu führen, zu entrücken. Das ist der Punkt, wo wir aus dem Tode auferweckt werden. Und das lesen wir in Vers 15 folgende in 1. Thessalonicher 4. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Ja, das ist eine ganz wunderbare Lehre. Das ist eine ganz wunderbare Enthüllung, die Paulus hier gemacht hat. Enthüllung, eine Offenbarung, ein Wort des Herrn. Paulus betont hier seine Inspiration. Es geht ja auch darum, die Entrückung der Gemeinde, die wurde im Alten Testament nicht gelehrt. Die fanden die Juden und die Heiden nicht in den heiligen Schriften des Alten Testamentes. Ja? Es ist etwas, das zu dem Geheimnis der Gemeinde gehört. Und wir wissen ja aus Epheser 3, Paulus vor allen Dingen wurde dieses Geheimnis der Gemeinde offenbart, das den Propheten und den Schreibern des Alten Testaments noch verborgen war. Ja? Und deshalb konnte er sich da nicht auf irgendeine alttestamentliche Schrift stützen, sondern er hat eine direkte Offenbarung vom Herrn bekommen darüber, was mit den Entschlafenen geschehen sollte. Es ist übrigens auch schön, dieser Begriff Entschlafen. Ja? Also es bedeutet, letztlich ist es auch ein vorübergehender Zustand. Ja? So wie wir uns schlafen legen und dann auch wieder aufwachen, so werden wir entschlafen, wenn Gott uns nicht vorher holt, und wir werden aber auch wieder aufwachen. Ja, also das ist ein Begriff, der eigentlich diese Verzweiflung über den Tod als den endgültigen Abbruch des Lebens auch bewusst verleugnet. Ja, das ist, diese Begriffe sind nicht umsonst, wie sie in der Bibel verwendet werden. Und es sind die durch Jesus Entschlafenen, so könnte man auch übersetzen. Ja? Also die, die der Herr Jesus zum Schlafen gelegt hat, zum Schlafen gebracht hat, die wird er auch wieder auferwecken. Das ist also auch eine ganz tröstliche, schöne Enthüllung, die Gott uns hier gibt. Also, er hatte schon gelehrt, dass die Lebenden entrückt werden. Und die Thessalonicher hatten wohl gedacht, ja, die Toten, die jetzt schon gestorben sind, haben dann keinen Anteil an der Entrückung. Die werden dann in der Erde gelassen. Die haben einen Nachteil gegenüber uns. Und da sagt Paulus, nein, ihr braucht euch keine Sorgen um die Toten machen, um die Entschlafenen. Sie werden nicht benachteiligt, sondern im Gegenteil, die Entschlafenen werden zuerst auferweckt. Und dann werden die auferweckten Entschlafenen in ihrem neuen Leib zusammen mit den Gläubigen, die zu der Zeit der Wiederkunft noch leben, die verwandelt werden müssen, werden entrückt, hinaufgeführt, eilends mit Kraft hinaufgeführt in den Himmel. Und zwar in den Wolkenhimmel, jetzt nicht gleich in den dritten Himmel, wo Gott wohnt, sondern zunächst mal in die Wolken. Ja? Also das ist diese Offenbarung, die Paulus hier den Thessalonichern gibt und die sie trösten soll. Ich möchte auch noch mal lesen, parallel aus 1. Korinther 15, diese Verse 50 bis 55, diese wunderbaren Verse, in denen eigentlich etwas Ergänzendes gelehrt wird. Auch wieder der Zeitpunkt der Entrückung als Gegenstand dieser Belehrung. 1. Korinther 15, ab Vers 50 lesen wir. Das aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können. Auch erbt das Verwesliche nicht die Unverweslichkeit. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune. Denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht. Der Tod ist verschlungen in Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Sein wunderbarer Trost in diesen Worten. Der Tod ist verschlungen in Sieg. Das bedeutet, der Herr Jesus Christus hat durch seine Auferstehung den Tod endgültig besiegt. Durch seine Auferstehung hat er auch den Teufel besiegt, die Welt besiegt, die Sünde besiegt. Wir sind Anteilhaber an seiner Auferstehung. Wir sind schon jetzt dem Geist nach mit auferweckt, sagt der Epheserbrief, mitversetzt in die Himmelswelt. Das ist schon innerlich, schon jetzt Realität, dass wir Anteil haben an der Auferstehung des Herrn. Aber auch unser Leib wird zu seiner Zeit Anteil haben an der Auferstehung des Herrn, an diesem Sieg über den Tod. Und dann werden alle Gläubigen auferweckt werden, aber nicht mehr mit ihrem sterblichen Leib. Nicht mehr mit dem Leib der Sünde, mit dem Leib, der Krankheit und Tod unterworfen war, sondern sie werden auch verwandelt werden. Sie werden umgewandelt sein und haben einen Leib der Herrlichkeit an sich. Dazu wollen wir auch nochmal den Philipperbrief lesen. Diese Stelle in Philipper 3, ab Vers 20, die das auch so wunderbar bezeugt. Da sagt Paulus, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, sodass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit, vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Und noch ein weiteres Zeugnis aus 1. Johannes 3, Vers 2 möge da angefügt werden, weil das auch eine solche Ermutigung ist für uns, dieser Ausblick. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Das können wir jetzt noch nicht. Er ist der Heilige, der verherrlichte Herr im Himmel und wir sind noch hier auf der Erde mit unserem irdischen Leib. Aber wenn der Herr die Gläubigen entrückt, dann wird er sie auferwecken in einem Herrlichkeitsleib und die anderen werden verwandelt werden und alle miteinander werden einen Leib haben, der dem Leib der Herrlichkeit gleichgestaltet ist, den der Herr Jesus als der Auferstandene jetzt und heute zur Rechten Gottes hat. Sein Leib, der für den Himmel wie für die Erde passt. Ein Leib, der nicht mehr der Vergänglichkeit, dem Tod unterworfen ist, indem es keine Spur von Sünde mehr gibt. Dann sind wir wirklich sündlos vollkommen. Da dürfen wir uns drauf freuen, auf diese Zeit, wo wir diesen sündlichen Leib mit seinen Begierden hinter uns lassen dürfen, wo uns keine Versuchung mehr plagt, wo wir wirklich in der Vollendung unseres Heiles leben dürfen, in ungetrübter, ewiger Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus. Das ist eine ganz wunderbare, tröstliche Botschaft, die diese Lehre von der Auferweckung und von der Entrückung der Gemeinde beinhaltet. Es ist interessant, es wird beides mal genannt, die Posaune Gottes. Wenn wir das jetzt im Alten Testament einmal studieren, dann kommen wir an diese silbernen Posaunen, die Gott eingesetzt hat, damit sie die Heerscharen Israels zusammenrufen soll. Ja, bei dem Klang der Posaunen sollte das Heerlager Israels aufbrechen. Und nichts anderes ist es ja. Ja, wenn diese himmlischen Posaunen erschallen, dann soll das Heerlager der Heiligen aufbrechen. Aufbrechen zu seinem endgültigen Ruheort. Und dieser Ruheort für die Scharen der Gemeinde, derer die Christus angehören, ist die himmlische Herrlichkeit, das neue Jerusalem im Himmel. Dort ist unsere Heimat, dort ist unser Bürgerrecht, dorthin will uns der Herr führen, in die Wohnungen, die er uns bereitet hat. Vielleicht lesen wir auch diese wunderbare Stelle, die auch von der Entrückung handelt, noch einmal Johannes 14. Vers 2 und 3. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Das ist die Verheißung, die wir alle haben dürfen. Die Verheißung, auf die sich letztlich auch die Lehre in 1. Thessalonicher 4 stützt. Wir haben eine himmlische Hoffnung. Wir haben eine Hoffnung der Herrlichkeit. Wir dürfen wissen, die Zeiten des Leidens, die Zeiten der Beschwerden und Mühnisse, auch der Niederlagen, der Nöte und Anfechtungen, sie werden einmal vorbei sein. Und dann werden wir getröstet sein, dann werden wir gestärkt sein und uns freuen können in der Begegnung mit dem Herrn Jesus Christus in der Luft. Ich möchte noch einmal lesen aus dem 1. Petrusbrief diese schöne Stelle, die uns das auch noch mal von einer anderen Perspektive her vorstellt, diesen Moment. 1. Petrus 1. Ich lese es vielleicht einmal einfach ab Vers 6. Oder lesen wir noch mal ein bisschen weiter vorne. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns. Das ist letztlich auch mit das himmlische Jerusalem, diese Gemeinschaft im Himmel in der Herrlichkeit. Für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben, zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Ich denke, das ist eine Anspielung auch auf die Wiederkunft Jesu Christi. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen, mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seele. Ich glaube, dass das auch von diesem Moment der Entrückung und der Vereinigung des Herrn Jesus Christus mit der Gemeinde spricht. Dann sind wir vom Glauben zum Schauen gekommen. Dann haben wir diese Errettung in ihrer vollendeten Gestalt. Dann sind wir für immer bei dem Herrn. Und dann haben wir Grund zu jubelnder, überströmender Freude. Auch wenn wir jetzt noch durch mancherlei Leiden und Bedrängnisse gehen müssen. Das gilt für die Thessalonicher, die durch Leiden gehen mussten. Das gilt auch für uns. Aber diese Hoffnung kann uns niemand rauben. Diese Hoffnung ist uns von dem Herrn Jesus zugesagt und wir dürfen uns immer wieder an dieser Hoffnung stärken. Ja, wir werden dem Herrn begegnen in der Luft. Das heißt, der Herr wird zur Entrückung kommen, letztlich auch nur bis in die Wolken, in den Wolkenhimmel. Und dort wird die Gemeinde erst hin entrückt und dann mit in den Himmel genommen. Und dann werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. Das ist die Zukunft, die der Herr uns verheißen hat in Johannes 14. Und dann lesen wir, so tröstet nun einander mit diesen Worten. Ja, es geht darum, dass wir wirklich einander ermuntern und trösten können. Dass wir einander auferbauen können, auch wenn wir in Leiden sind, in Schwierigkeiten, die uns Not machen, die uns vielleicht bedrücken, dass wir doch wissen, diese Zeit ist begrenzt. Letztlich kommt der Punkt, wo der Herr uns aus all dieser Not und diesem Leiden erlösen wird. Und letztlich haben wir diese Hoffnung, dass wir mit dem Herrn in Gemeinschaft sein werden und dass wir dann auch einmal offenbar werden in Herrlichkeit mit Christus. Auch diese Seite sei noch genannt. Aus meiner Sicht ist es so, dass die Entrückung ja dem Gerichtstag Gottes, dem Zorn Gottes vorhergeht. Das habe ich auch schon dargelegt, dass eigentlich eben die Gerichte über diese gottlose Welt, die Zorngerichte mit Feuer und glühendem Zorn erst kommen können, wenn die Gerechten und die Heiligen aus dieser Welt herausgenommen sind. Wenn das, was noch aufhält, die Gemeinde mit ihrer Fürbitte, ihrer heiligenden Kraft, wenn das hinweg ist aus der Mitte, dann wird das Zorngericht über die gottlose Welt kommen. Und dann wird auf dem Höhepunkt dieses Zorngerichtes auch der Herr Jesus Christus in Macht und Herrlichkeit wiederkommen, und zwar diesmal auf die Erde. Bei der Entrückung lesen wir, dass der Herr uns in den Wolken erwartet. Ja? Aber bei der Wiederkunft zum Gericht, wenn der König seine Herrschaft antreten wird, dann lesen wir, dass er zwar am Himmel sichtbar sein wird, sein Zeichen für alle Menschen, aber er wird dann auf die Erde kommen. Seine Füße werden auf dem Ölberg stehen. Das ist eine ganz klare Prophetie aus dem Alten Testament. Und von Jerusalem aus wird er auch Rettung bringen für sein bedrängtes Volk Israel. Also das heißt, das sind zwei verschiedene Phasen der Wiederkunft, ja, so könnte man das deuten. Zunächst die Entrückung der Gemeinde zu Christus und dann das Offenbarwerden des Herrn Jesus Christus in Macht und Herrlichkeit. Und es spricht vieles dafür, dass bei diesem Offenbarwerden die Gemeinde als eine geheiligte, verherrlichte Brautgemeinde mit Christus offenbar wird. Ich möchte mal ein paar Stellen lesen, die davon reden. Kolosser 3, Vers 4. Da lesen wir: Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Und im 2. Thessalonicher Brief lesen wir, dass im 2. Thessalonicher Brief am Ende des ersten Kapitels lesen wir praktisch, dass die Gläubigen mit bewundert werden, wenn der Herr in seiner Herrlichkeit erscheint. Vers 10, 2. Thessalonicher 1, an jenem Tag, wenn er kommen wird, um verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und bewundert in denen, die glauben. Ja? Also da ist die Gemeinde auf eine Weise mit offenbart und die Welt sieht diese verachteten, törichten, frommen, über die man gespottet hat, wo man gedacht hat, die mit ihrer unsinnigen Religiosität, plötzlich sieht die Welt, dass diese mit diesem herrlichen Herrn, an den sie auch nicht geglaubt haben, den sie verworfen haben, mit ihm in einer göttlichen, heiligen Herrlichkeit offenbar werden. Und dann werden sie den Mund verschließen und dann werden sie nicht mehr spotten. Dann wird sich zeigen, dass die Gläubigen, die waren, die wirklich weise waren, die waren, die ihren Glauben nicht umsonst auf den Herrn Jesus und sein Wort gesetzt haben, sondern dann wird ihr Glaube verherrlicht werden und von allen anerkannt und bewundert werden. Ja, und das ist auch ein Trost, dass wir einfach wissen, es kommt eine Zeit, wo die Gemeinde in ihrer Heiligkeit und Herrlichkeit als die Frucht des Erlösungswerkes Jesu Christi offenbar wird. Und wir dürfen wissen, diese Wiederkunft des Herrn, sie kann jederzeit erfolgen. Wir dürfen sie erwarten, so wie die Thessalonicher. Wir dürfen uns darauf zurüsten. Wir dürfen uns trösten lassen und anspornen lassen durch diese Wiederkunft. Schließt auch ein, was wir in 1. Johannes 3, Vers 3 lesen. Auch diese Seite will ich noch erwähnen, nämlich, dass es ein Ansporn ist, dass wir uns auch heiligen und reinigen, wenn wir wissen, dass diese Stunde jederzeit kommen kann. Da lesen wir in 1. Johannes 3, Vers 3, und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. Ja, so wollen wir einfach uns aufrichten und unsere Häupter erheben innerlich. Dass wir doch in einer lebendigen Hoffnung leben dürfen. Dass wir wissen dürfen, die Leiden dieser Zeit sind nicht das Letzte, sondern der Herr hat für uns Sieg, Herrlichkeit, Frieden, Ruhe, ewige Ruhe bereitet. In einem Nu wird es kommen, wenn der Herr erscheinen wird, um seine Gemeinde zu entrücken. Und das darf uns ein Ansporn sein, durchzuhalten, treu durchzuhalten in den Anfechtungen, Schwierigkeiten, in der Schmach, die jeder wahre Gläubige hier zu ertragen hat. Wir haben eine lebendige Hoffnung. Wir haben einen lebendigen Herrn, der bald wiederkommt. Ich möchte zum Abschluss noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, ja, wir wollen dir von Herzen danken, dass du uns diese lebendige Hoffnung gibst, so wie damals auch den Thessalonichern, dass wir wissen dürfen, ja, die Zeit, in der wir Kämpfe haben, Leiden, Anfechtungen und Schwierigkeiten hier auf der Erde, in der wir auch zu seufzen haben über unseren fleischlichen Leib, in dem noch sündliche Begierden sind, der uns manchen Mühe und Not macht. Diese Zeit wird einmal vorbei sein. Wir werden einmal verwandelt werden. Wir werden einmal einen Leib der Herrlichkeit haben. Wir werden einmal in ungetrübter, ewiger Gemeinschaft mit dir sein, entrückt aus dieser Erde in die himmlische Herrlichkeit. Wir wollen dir danken für diese wunderbare Hoffnung. Wir wollen dir danken dafür, dass du alles für deine Gemeinde getan hast, dass du uns reingewaschen hast durch dein kostbares Blut, dass du uns für ein für alle Mal geheiligt hast und vollkommen gemacht hast durch dein Opfer und dass das alles einmal offenbar werden wird, auch vor der Welt, wenn du deine Gemeinde verherrlicht und geheiligt darstellen wirst, ja, vor deinem Gott und Vater, aber auch vor der Welt, wenn du wiederkommst. Danke, dass wir diese Dinge wissen dürfen, Herr, und dass sie uns auch ein Ansporn sein dürfen, hier in dieser Welt in Heiligung zu leben, dass wir doch innerlich die Kraft bekommen, uns wirklich zu trennen und die Sünde zu überwinden, uns abzusondern von dieser Welt, dass wir die Kraft bekommen, wirklich freudig ein heiliges, dir wohlgefälliges Leben zu führen, sodass wir auch ein Zeugnis sein dürfen für dich, den Herrn, der bald wiederkommt. So stärke du uns durch dein Wort, lass dein Wort auch durch diesen Abend und auch durch die nächste Zeit mit uns gehen und erinnere du uns immer wieder an diese Verheißung, dass du bald wiederkommst. Wir preisen dich und wollen dir, unserem Herrn und Heiland, alle Ehre geben. Amen.